Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite, für die, die mich nicht kennen. Egbert Watzecher mein Name. Ich gehe hier zur Gemeinde und ab und zu sage ich auch was. Genau, wir haben Pfingsten und ich würde gerne mich auch in diesem Themenkreis bewegen, bei dem, was ich jetzt weitergebe. An der Stelle erstmal danke für euch drei, Linda, Franz und Gerda. Das, was ihr weitergegeben habt, ist immer wieder eine Ermutigung. Und einfach nur so als Hintergrundinformation, die Glaubenstaufe hat bei diesen dreien schon woanders stattgefunden. Ja, also die hat nicht bei uns in der Gemeinde stattgefunden, sondern schon woanders, falls da irgendjemand vielleicht noch eine leise Frage im Hinterkopf hat. Genau. Gut. Ich möchte über folgendes Thema sprechen. Der Heilige Geist ist ein Handwerker in unserem Leben. Der Heilige Geist ist ein Handwerker in unserem Leben. Ich kann mich daran erinnern, das war, glaube ich, so Ende 2009, sind wir als Familie umgezogen in das Haus meiner Eltern. Meine Mutter war gestorben. Insofern war da eine Wohnung frei geworden, um es mal so ganz pragmatisch auszudrücken. Und wir hatten die Chance, da einzuziehen. Und irgendwann stellte sich heraus, dass die Fenster, ich glaube, die Fenster waren erste Velux-Generation. Meine Eltern hatten dafür gesorgt, dass alles andere rund um den Bau wunderbar gedämmt war, wie man das so angefangen hatte. So Anfang 2001, 2002 fing das, glaube ich, mit dem Dämmen an. Und meine Mutter hatte dann noch die letzten Dämmungsmaßnahmen auch durchgeführt. Ich glaube, ein oder zwei Jahre, bevor sie dann gestorben war. Aber die Fenster, da war alles. Also ich sag mal so, die waren nicht so winddicht, auch nicht sehr kältedicht und es fegte zwischen Wand und Fenster auch gelegentlich mal durch. Je nachdem, was man so davor stehen hatte oder davor hängen hatte, konnte man das auch gut beobachten. Und das war nicht nur bei uns so, das war auch bei anderen so. Und dann mussten wir irgendwie eine Entscheidung treffen, denn es hätte nicht wirklich ausgereicht, nur die Fenster irgendwie ein bisschen zu verschönern oder hier oder da irgendwas zu verfeinern, damit es vielleicht nicht durchzieht. Das hätte auf Dauer nichts gebracht. Es war nötig, einfach die Fenster auszutauschen. Das Alte musste raus und was Neues musste rein. Und da ich sowas nicht kann, und das wäre auch insgesamt viel zu aufwendig gewesen, mussten wir dann jemand holen, der das kann, ja, und der auch autorisiert ist, sowas zu tun. Ein Handwerker. Ja, einen entsprechenden Betrieb, der auch mit den entsprechenden Garantieleistungen Fenster vernünftig einsetzen kann. Das Einzige, was ich machen musste, war den Auftrag erteilen. Ja, weil ich meine, die können das bei jedem machen. Aber nur weil die das können, machen die das nicht überall. Die machen das nur da, wo sie einen Auftrag dafür auch erteilt bekommen. Und so haben wir dann diesen Auftrag erteilt. Und ein bisschen ist es auch mit dem Heiligen Geist so. Und ich möchte in den paar Minuten, die ich habe, möchte ich den Gedanken deutlich machen, dass der Heilige Geist in unserem Leben ein Handwerker sein kann und sein will, wenn wir ihm den Auftrag dafür erteilen. Ja, manchmal macht der Heilige Geist durchaus auch Dinge, die nicht unbedingt erfragt wurden. Ja, manchmal macht er auch Dinge anders, als wir sie erwartet haben, obwohl wir Gott darum gebeten haben, etwas in unserem Leben zu tun. Aber generell ist es schon so, dass Gott auch ein Ja in unserem Leben braucht für das, was er dann durch seinen Geist in unserem Leben tun will. Und in diese Kerbe geht dann auch der Abschnitt rein, den ich jetzt kurz vorlesen möchte. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 17. Ich bete darum, schreibt der Paulus, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernen könnt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer unüberwältigend oder unermesslichen großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Ich habe schon eine einfache Übersetzung genommen, man kann das auch anders haben, aber ich werde es in drei Punkten mal versuchen, in unser Leben auch reinzuholen. Und den ersten Gedanken, den ich da deutlich machen möchte, ist, Der Heilige Geist als ein Handwerker in unserem Leben ist derjenige, der unser Bild von Gott erneuern will. Es ist so, ich bin aufgewachsen als Sohn meines Vaters und mein Vater war ein bestimmter Typ, ein bestimmter Mensch und auch er war geprägt von der Art und Weise, wie er von seinen Eltern erzogen worden ist. Er ist in dem Falle von seinen Eltern nicht erzogen worden, sondern in einem Kinderheim groß geworden, was an der Stelle nicht ganz unentscheidend ist. Und mein Vater hatte bestimmte Dinge drauf und bestimmte Dinge hatte er nicht drauf, weil er sie nicht gelernt hatte. Er hatte sich sogar, bevor er geheiratet hat, mal seinen Freund gefragt, soll ich das wirklich wagen mit Familie? Ich kann das nicht. Weiß gar nicht, wie das geht. Kenne ich nicht. Ja. Sein Freund hat ihn ermutigt, deswegen stehe ich heute hier. Und ich merke bis heute, dass ich ein bestimmtes Bild vom Vatersein dadurch unbewusst aufgenommen habe. Als Kind reflektierst du das nicht, als Erwachsener fängst du irgendwann an, darüber nachzudenken und dir werden bestimmte Dinge bewusst. Mal kann man da sehr neutral drüber nachdenken, mal sehr positiv, manchmal verbindet sich das auch durchaus mit negativen emotionalen Geschichten. Das kann durchaus sein. Aber er hat etwas in mir geprägt. Und ich merke bis heute, dass diese Dinge, die ich bei meinem Vater wahrgenommen habe, auch heute bei mir entweder positives Kapital darstellt oder auch Begrenzung. Ja? In bestimmten Situationen sind mir diese Begrenzungen sehr stark aufgefallen. Als Beispiel daneben, verzeih mir, Christoph, habe ich irgendwann, als ich Aische kennengelernt habe, das ist nichts Schlimmes, aber trotzdem sage ich das mal. Ne? habe ich dann irgendwann Papa Scheid kennengelernt, meinen mittlerweile leider verstorbenen Schwiegervater, Pflegevater von der Aische. Und da habe ich ihn kennengelernt als Vater und ich habe gedacht, mein Vater und dann Papa Scheid, das ist sowas von unterschiedlich. Die haben beide was aus ihrem Leben gemacht und beide auf ihre Art und Weise. Und zwischendurch hatte ich den Eindruck, der eine bewundert den anderen wegen dem, was er gerade nicht hat oder irgendwie, wo man meint, der andere wäre da so toll drin. Aber die sind so unterschiedlich, wo ich festgestellt habe, alter Verwalter, das hat auch Auswirkungen auf die Prägung von den Kindern dann natürlich. Ja? Manchmal habe ich, jetzt rede ich aus dem Nähkästchen, habe ich dann auch mich selbst verglichen mit Christoph zum Beispiel, wie er dann in seiner Familie groß geworden ist und habe für mich festgestellt, ja, die Art und Weise, mit welchem Vaterbild wir aufwachsen, hat Auswirkungen auf uns selbst. Ja? Worauf will ich hinaus? Es hat natürlich einerseits was mit Vaterbild zu tun. Beim Vaterbild sind wir schnell beim Gottesbild. Ich möchte eigentlich an dem Punkt erstmal darauf hinaus, dass sowas auch nachhaltig ist. Ja, dass das nicht einfach mal, hast du verstanden, kannst du irgendwie einsortieren und mal schnell irgendwie vielleicht verändern, was dir gerade nicht gefällt. So einfach ist es nicht. Und so ist es auch mit unserem Gottesbild. Ja, wir machen uns automatisch irgendein Bild von Gott, ob wir an Gott glauben oder nicht. Das ist dabei gar nicht so entscheidend. Ja, und diese Bilder, die wir von Gott haben, sind dann auch oft geprägt von unseren Erfahrungen oder wie wir Dinge interpretieren. Und an der Stelle ist die Falle, weil wir stehen als Menschen in der Gefahr, uns unser eigenes Bild von Gott zu machen und ein Bild von Gott zu machen, das nicht so ist, wie Gott sich in der Bibel offenbart. Es gab einen Philosophen, mit Vornamen hieß er, glaube ich, Ludwig, ich habe nicht nochmal nachgeguckt, Ludwig Feuerbach, und der hat den Christen mal vorgeworfen, dass sie letzten Endes ihre eigenen Sehnsüchte und unvollendeten Sehnsüchte in ein Idealbild hinein projizieren, was sie dann hinterher Gott nennen. Ja? Soll ich euch was sagen? Der hat nicht Unrecht. Ja? Das ist nicht so ganz falsch, was der sagt. Ich würde es nicht als Kritik pauschal am Christentum sehen, aber als Christen stehen wir in der Gefahr, genau das zu tun. Und das ist genügend in der Geschichte nachzulesen, wo das passiert ist und es passiert bis heute. Ja? Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Das hört sich jetzt sehr einfach an, auch dann ist es noch nicht so ganz so problemfrei. Auch da können wir uns immer noch irren. Aber genau deswegen ist der Heilige Geist in unser Leben gekommen, in die Weltgeschichte, in die Kirchengeschichte. Genau deswegen versucht der Heilige Geist, diesen Platz einzunehmen, den Jesus bei seinen Jüngern hatte. Wo Jesus seinen Jüngern erklären konnte, wie Gott ist, wo er es ihnen zeigen konnte, eins zu eins. Und deswegen betet der Paulus auch diesen Vers. Ich bete darum, dass Gott, ich verkürze es jetzt, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Wovon geht der Paulus aus? Dass wir einen Bedarf danach haben, Gott immer mehr kennenzulernen. Dass wir eben nicht aus uns selbst heraus Gott immer verstehen und genau wissen, wie Gott ist. Weil Gott eben völlig anders ist als das, was wir selber kennengelernt haben. Weil Gott völlig anders ist. Er ist halt kein Mensch. Das ist der große Unterschied zwischen uns und Gott. Und so wird es auch immer bleiben. Und deswegen will der Heilige Geist als Handwerker, ich bleibe bei diesem Bild, in unser Leben kommen, um an den Bildern zu arbeiten, die wir in unserem Kopf, in unserem Herzen haben, von diesem Gott, an den wir glauben. Bilder, die entweder falsch sind oder die richtig sind oder irgendwo dazwischen, vielleicht halbwegs richtig oder halbwegs falsch. Ja, und er kommt als Geist der Weisheit und Offenbarung in unser Leben mit dem Ziel, dass wir Gott immer besser erkennen, wie er ist, wie sein Charakter ist, was sein Wille ist. Ja, und das ist ein Prozess, den der Heilige Geist ein Leben lang mit uns geht. Wo der Heilige Geist bemüht ist, unsere falschen Vorstellungen, unsere Lügen über Gott, unsere Verzerrungen, die wir in uns haben, irgendwie aufzudecken und uns etwas von Gott zu geben, was wirklich von ihm ist. Und der Heilige Geist macht das, indem er in unser Leben hineinspricht, in unsere Gedanken, in unsere Gefühle. Ja, unsere ganze Persönlichkeit soll damit ja auch angesprochen werden. Und der Heilige Geist macht das so, dass er die Bibel benutzt, wo Gott sich letzten Endes auch offenbart hat, wo drin steht, wie Gott mit seinem Volk Israel umgegangen ist, wie Gott mit Jesus umgegangen ist, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist und so weiter, wie Gemeinde entstanden ist. Und obwohl es eine große Kluft von der damaligen Kultur zu heute gibt, ist der Heilige Geist in der Lage, das alles zu gebrauchen, wenn wir da sorgfältig mit umgehen, damit wir verstehen können, wie Gott ist. Und das tut der Heilige Geist. Jeden Tag. Ja. Er gebe uns den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit wir ihn immer besser kennenlernen. Und das Ding dabei ist, dass wir immer wieder aufpassen müssen, dass wir Gott nicht in unser Schema reinpassen, weil Gott passt nicht in unser Schema. Das steckt in seinem Namen drin. Er ist heilig. Und heilig heißt auch, er ist, ich drücke es mal mit meinen Worten aus, er ist anders. Ja? Er ist etwas Besonderes. Es gibt viele theologische Versuche, die danach streben, Gott den Menschen ähnlich zu machen. Aber das Streben des Heiligen Geistes ist, uns Gott ähnlicher zu machen. Nicht in diesem, jetzt nicht in einem falsch verstandenen Sinne, sondern damit wir wirklich nach seinem Bilde geschaffen sind. Ja, Römer 8 steht es drin, dass wir dazu bestimmt sind, dem Bilde seines Sohnes immer ähnlicher zu werden. Da steckt dieser Gedanke drin. Es geht nicht darum, Gott irgendwie an uns anzupassen, sondern dass wir durch die Leistung des Heiligen Geistes, der Handwerker in unserem Leben ist, dass wir in das Bild Gottes hinein verwandelt werden. Und das wird nur passieren, wenn wir verstehen, wie Gott ist, wie sein Charakter ist. Und deswegen, glaube ich, wird am Ende unseres Lebens und auch währenddessen schon die Frage stehen, wie war es jetzt? Erschuf Eckbert sich selbst nach Gottes Bild? Erschuf Eckbert Gott nach seinem Bilde? Oder erschuf Gott Eckbert nach seinem Bilde? Welcher Satz wird über unserem Leben stehen? Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Ja. Und ich wünsche uns allen, dass dieser eine Satz über unserem Leben steht, dass Gott uns nach seinem Bilde erschaffen hat. Durch die Hilfe des Heiligen Geistes, der mit Weisheit und Offenbarung in unserem Leben wirken konnte. Und an der Stelle plädiere ich dafür, dass wir mit einer gesunden Selbsteinschätzung durchs Leben gehen und uns bewusst machen, wir können uns immer wieder irren in der Art und Weise, wie wir über Gott denken. Ja, und ich gebe es einfach nochmal an einem Beispiel, will es an einem Beispiel nochmal deutlich machen. Wir allein in unserer Gesellschaft, ja, ohne dass das jetzt jeder persönlich nehmen muss, aber mal so im Durchschnitt gesehen ist es so, wir sind geprägt durch ein Leistungsdenken, wir sind geprägt durch ein regelorientiertes Denken, wir sind geprägt von einem starken Drang nach Selbstverwirklichung und auch Freiheitsliebe. Wenn du jetzt anfängst zu glauben, irgendwo auf diesem Weg, wo du so geprägt bist, und jeder von uns ist irgendwie mehr oder weniger so geprägt, ja, entweder so oder so, ja. Wenn wir dann anfangen zu glauben, was passiert dann? Werden dann alle Orientierungen, die jetzt nicht mit Gott zu tun haben, werden die dann gleich alle weg sein? Nein. Also das ist, steht weder in der Bibel so, noch ist es von der Erfahrung her, kann man das so erwarten, sondern es ist ein Prozess, wo wir entdecken, wie Gott ist, damit wir entdecken, welche Haltung in unserem Leben nicht zu seinem Charakter passen. Und dann können wir gucken, wie wir damit umgehen. Aber was passiert ist, wir fangen an Gott zu glauben und unser Glaube wird leistungsorientiert, regelorientiert, Ausdruck unserer eigenen Selbstverwirklichung oder sonstigen Freiheitsliebe. Und das spiegelt dann auch unser Gottesbild wider. Aber an der Stelle ist halt die Gefahr, dass wir aufgrund unserer Prägung auch mit Glauben dann unser eigenes Bild von Gott schaffen. Ja. An der Stelle einfach nur von mir, ich hoffe, dass ich jetzt niemand irgendwie vom Thron gestürzt habe oder sonst irgendwas, ich möchte uns einfach ermutigen, mit einer gesunden Selbsteinschätzung durchs Leben gehen. Wir können uns irren in dem, was wir von Gott denken. Und der Heilige Geist will derjenige in unserem Leben sein, der uns näher an Gott heranbringt, der das mit seinem Wort tut, der das mit seinem persönlichen Reden tut, der das durch Erfahrung tut, der das unter uns tut, wo er uns gegenseitig auch benutzt. Aber Gott ist derjenige, der uns nach seinem Bilde schaffen will und wir ihn immer besser kennenlernen. Nicht wir erschaffen uns selbst nach Gottes Bilde und auch wir erschaffen nicht Gott nach unserem Bilde. Ja? Das sollten wir zumindest nicht tun. Der Heilige Geist will unser Bild von Gott erneuern und das ist ein spannender Prozess. Ja? Das Zweite, was der Heilige Geist dann tut, und das ist eigentlich so ein Flow, der dann weiter in unser Leben hineinreicht, ist, dass er uns ein neues Bild von unserem Leben schenkt, eine neue Qualität von Hoffnung. Ich habe mir mal diesen Gedanken aufgeschrieben, es ist, wie es ist. Ja? Das spiegelt so diese Haltung wieder, ja, es gibt viele Dinge, die sind halt auch irgendwie nicht veränderbar. Es ist halt, wie es ist, muss man so jetzt mit leben. Da steckt ein Fünkchen Wahrheit drin und trotzdem aus christlicher Sicht ist es nicht das Ende aller Wahrheit oder das Ende aller Weisheit. Ja. Und wir alle haben wahrscheinlich schon mal irgendwo versucht, uns zu ändern. Die Neujahrsvorhaben, die lasse ich da jetzt mal ganz außer Acht. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, gerade auch wenn wir als Christen unterwegs sind, da haben wir versucht, Dinge zu ändern und es hat nicht funktioniert. Und irgendwann speichern wir das ab und denken, okay, musst jetzt irgendwie mit klarkommen. Glücklicherweise hat Gott mich ja lieb. Ja, Gott hat uns lieb. Ja, das ist definitiv so. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber trotzdem ist das Ergebnis davon nicht das, was es sein könnte. Und das hängt mit dem zusammen, was Gott für uns vorbereitet hat. Ja. Aber wir sehen daran, unsere Hoffnungen sind geprägt von unseren Erfahrungen. Positiv oder negativ. Unsere Hoffnungen sind geprägt von unseren Möglichkeiten. Ja. Und so sind wir gestrickt. Aber oftmals verbergen sich hinter solchen Sachen, die wir nicht anpacken wollen können, wo wir nichts verändern können oder wollen oder wo sich auch aufgrund oder ob trotz verschiedener Versuche, wo sich nichts verändert hat, manchmal verbergen sich da irgendwelche Blockaden in unseren Gedanken, Gefühlen, was weiß ich auch immer dahinter, wo wir einfach nicht drankommen. Ja. Bei manchen Sachen würde ich auch sagen, wäre es wirklich gut, Hilfe hinzuzuziehen. Ja, wo ich jetzt nicht irgendwie auch zum Beispiel auch psychologische Hilfe nicht ausspielen will gegen das, was Gott in unserem Leben tun will. Ja. Und das sage ich jetzt nicht deswegen, weil ich so viele Leute in meiner Familie habe, die Psychologie studieren, sondern weil ich davon überzeugt bin. Ja. Wie gesagt, solche Blockaden sind nicht das Ende der Geschichte. Und die Frage ist, erkennen wir, dass es da Hindernisse gibt, warum sich nichts bewegt? Erkennen wir, dass es Blockaden sind oder bestärken wir uns da drin, dass das Gottes Wille ist, dass es so ist und so sein muss und vielleicht auch richtig ist? Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass ich hier an der Stelle jetzt sehr vereinfachend rede und auch Dinge gar nicht so sehr auf den Punkt bringen kann. Aber ich möchte, so viel Zeit habe ich nämlich nicht. So, an dem Punkt einfach der Gedanke, der mir wichtig ist. Selbst da, wo es schwierig ist, für uns eine Hoffnung nach vorne zu haben, ist der Heilige Geist in der Lage, uns eine neue Qualität von Hoffnung zu schenken, die über das hinausgeht, was wir in unserem eigenen Leben erlebt haben. Und der Paulus betet genau deswegen. Vers 18, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Das, was Gott uns geschenkt hat als Christen, geht ja weit über das hinaus, was irgendwie machbar ist oder was in unserer Verfügungsgewalt steht. Das reicht ins ewige Leben hinein und darüber haben wir nun mal gar nichts zu entscheiden. Ja, das ist etwas, was Gott für uns als Menschen vorbereitet hat und wo er uns beschenken möchte. Und darüber hinaus hat er auch so vieles für uns in seine himmlische Schatzkiste reingetan, wo wir jetzt schon drauf zugreifen können. Und deswegen ist die Qualität der Hoffnung, die er uns geben wird und will, weitaus anders als das, was wir aus unseren eigenen Erfahrungen und Möglichkeiten heraus generieren können. Es ist weitaus mehr. Das ist eine ganz andere Qualität. Eine Hoffnung, wo die Bibel dann zu Recht sagt, dass seine Hoffnung uns nicht zuschanden werden lässt. Aber es muss halt seine Hoffnung sein und nicht eine selbstgemachte Hoffnung oder sonst was. Ja? Also, Paulus geht davon aus, dass wir diesen Heiligen Geist brauchen, um an diese Qualität heranzukommen, um diesen Schatz dann auch wirklich entdecken zu können. Warum? Weil seine Hoffnung eigentlich nicht in unser menschliches Konzept passt. Denn Gottes Hoffnung knüpft an Gottes Charakter an und nicht an uns oder an irgendjemand anders. Gottes Hoffnung und sein Erbe, das er uns zur Verfügung stellen will, knüpft an das an, was er in Jesus getan hat. Er hat Jesus von den Toten auferweckt. Daran knüpft unsere Hoffnung an. Ja? Aber ich glaube, dass diese Art von Hoffnung manchmal echt weit von uns weg ist. Und ich möchte das mal vergleichen mit einem Beispiel, was ich tatsächlich als Sozialarbeiter so ähnlich erlebt habe. Stellen wir uns mal vor, wir erfahren, dass wir von unserem Opa erben, zu dem wir als Kind vielleicht mal Kontakt hatten, aber wo seit Jahrzehnten der Kontakt abgerissen ist, weil der Opa einfach irgendwie komisch war. Und irgendwie wollte man da nicht hin. Denn dieser Opa, der lebte wie ein Messi. Die Bude war verwahrlost, da stank es drin, sagte man, weil irgendwann ist man nicht mehr hingegangen, konnte man nicht wissen. Und es war einfach nur Chaos in der Bude. Der hat ansonsten keine Kontakte gepflegt und war irgendwie, ja, seltsam, hat Essensreste gehortet, lebte auf der anderen Seite auch total spartanisch. Ja, von Handy mal gar nicht zu reden. Ja. Da hat der Fortschritt schon 2 Jahrzehnte vorher aufgehört. Und auf einmal kriegen wir die Nachricht, dass wir erben. Was würden wir denken? Wir würden denken, ja, da kann ich drauf verzichten. Jetzt muss ich die Bude auch noch leer räumen. Da bin ich doch gar nicht mal drauf angewiesen. Und plötzlich merkt der Erbe, dass auf dem Erbschein eine Zahl, eine 7-stellige Zahl steht. Auf dem Sparbuch sind 1 Million Euro. Ist tatsächlich passiert. Den Erben gab es, glaube ich, gar nicht in diesem Fall, aber die 1 Million Euro bei einer genau solchen Person. Ja, aber wenn man dieses Bild hat, dann hat man ja nicht die Erwartung, dass man da irgendwas bekommen kann. Ja. Und das Bild ist nicht ganz vergleichbar mit dem, worauf ich hinaus will. Aber die Art und Weise, wie wir manchmal über das denken, was Gott für uns vorbereitet hat, ist ein bisschen ähnlich. Das ist so weit weg von uns, so weit weg aus unserer Erfahrungswelt, dass wir uns nicht vorstellen können, dass Gott uns eine Hoffnung schenkt, die uns durch die schwersten Zeiten hindurchtragen kann. Dass wir uns nicht vorstellen können, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist hier und jetzt etwas geben kann, was uns weiterhilft und was über unsere Erfahrung echt hinausgeht. Und das ist der Punkt, was über unsere Erfahrung hinausgeht. Ja. Der Heilige Geist ist derjenige, der diese Angebote in unserem Leben einfach mal freilegen will. Ja, das ist das, was man macht, wenn man Handwerker bestellt, wenn man neue Fenster haben will. Man lässt den Handwerker kommen, der soll sich die ganze Bude angucken, dann soll er uns ein gutes Angebot machen. Und der Heilige Geist, wenn der sich unsere Bude anguckt, egal ob wir als Messi wohnen oder sonst was, der erstellt uns ein Angebot, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dass wir uns das nicht vorstellen können, ist unser Problem. Aber es ist ein reales Angebot. Ja, es ist halt ein himmlisches Angebot von einem himmlischen Handwerker. Und ich möchte uns ermutigen, uns dieses Bild der Hoffnung für unser Leben schenken zu lassen. Ein Bild, das über unsere Erfahrung hinausgeht. Weil er uns damit aus unseren eigenen Möglichkeiten herausführt und in Gottes Möglichkeiten hineinbringt. Und wir alle erleben in unserem Leben irgendwo Baustellen, Blockaden, was weiß ich, Stress oder wo Dinge einfach nicht funktionieren. Ja, und ohne da, dass man da jetzt Prophet sein muss, gibt es Bereiche, die man da einfach mal ansprechen kann. Ja, Umgang mit Menschen untereinander. Es ist eine Baustelle. Ja, und da kann man in Situationen hineinkommen, wo man mit eigenen Möglichkeiten irgendwie nicht den Eindruck hat, dass man weiterkommt. Aber dann da den Heiligen Geist als Handwerker ranlassen und sich ein Angebot geben lassen, wie das funktionieren könnte, wie es besser werden könnte. Oder wie ich sogar damit leben könnte, wenn es eben nicht besser wird. Ja? Und zwar befreit leben kann. Man hat ja keine Verfügungsgewalt über den Willen anderer Menschen, ob die jetzt dann nach der eigenen Pfeife tanzen oder nicht. Ja. So. Deswegen muss man manchmal auch damit klarkommen, dass andere Menschen nicht so wollen in Beziehungen, wie man selber will. Finanzielle Situation, Umgang mit Finanzen, auch das ist für viele eine Baustelle. Ja? Und auch da brauchen wir immer wieder ein Angebot vom Heiligen Geist. Hey, wie kann ich da gut mit umgehen? Unsere Sexualität, ein Thema, über das wir nicht so oft reden. Aber das ist doch in vielen Fällen jetzt nicht der Himmel auf Erden, sondern durchaus hat das manchmal echt Baustellencharakter. Und ich würde sagen, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, bei jedem. Ja. Mehr oder weniger. Und der Heilige Geist erstellt uns ein Angebot, was wir eigentlich nicht ausschlagen sollten, weil es das Beste ist, was es gibt. Denn er gibt uns eine Hoffnung, die uns dahin bringt, wirklich in Gottes Bild verwandelt zu werden. Stück für Stück. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, weil er uns Gott zeigt, wie er ist, weil der Heilige Geist uns ein himmlisches Angebot schenkt, was wir eigentlich nicht ausschlagen können und was uns echt durchs Leben tragen kann. Und der Heilige Geist schenkt dann auch die Kraft, damit das, was in diesem Angebot drinsteckt, Wirklichkeit werden kann. Manchmal in einem Moment und manchmal auch über einen längeren Zeitraum. Die Zeit spielt dabei nicht die entscheidende Rolle. Für uns schon, für Gott nicht. Ja, aber da ist was drin, was Gott uns geben will. Und an der Stelle, wenn ich so über Gottes Kraft nachdenke, und da reflektiere ich mich auch selbst, fällt mir auf, wir leben in einem Zeitalter, in dem eigentlich immer mehr möglich ist. Medizinisch, technisch, demnächst fahren die Autos alleine und du kannst im Stau eine Zeitung lesen, was weiß ich, ob ich das will, ist was anderes. Also es ist ja technisch immer mehr möglich. Aber gleichzeitig sinkt gerade bei uns in unserer Hemisphäre die Vorstellung an das, was Gott tun könnte. Warum? Weil wir so eingenommen sind von dem, was wir selber können. Und weil wir auch mit dieser Prägung, mit diesem Glauben aufwachsen, dass das so wichtig ist. Ja? Ich mag gute Technik, das gebe ich auch ehrlich zu. Ja? Aber das darf uns nicht davon abhalten, einen Blick für das zu haben, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich gebe mal ein ganz krasses Beispiel, worüber man trefflich nachdenken kann oder was, wo man auch sagen kann, das jetzt her. Ich habe letztens mal eine Predigt von Bill Johnson gehört, Pastor in einer Bethel Church in Reading in Amerika. Und er hat gesagt, er hat die Predigt so eingeleitet, dass er vor ein paar Jahren oder irgendwann mal eine seiner verrücktesten Predigten gehalten hat, unter dem Titel »Gib mir mein Messer zurück«. Kann man sich auch im Internet anhören, ist sehr interessant. Ich greife da nur einen kleinen Teil bei raus, um deutlich zu machen, was offensichtlich manche Menschen so erlebt haben. Ja? Und dann gibt er dieses Beispiel, dass ein Freund, auch ein bekannter Sprecher, mal ein Messer geschenkt bekommen hat, das er sehr liebte, und dieses Messer war dann irgendwann weg, hatte er verloren, er wusste nicht warum, hat sich auch geärgert irgendwie. Und dann kam er so in die Situation rein, dass er einfach, ich glaube, er stand am Fenster und hat es einfach so rausgesagt, gerufen, wie auch immer, ich will mein Messer zurück. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das das frömmste Gebet war, was er da gesprochen hat, also irgendwie so sehr normal. Und dann passierte etwas, womit dieser Mann nicht gerechnet hat, nämlich das Messer fiel auf einmal von der Decke unter sein Bett. Das ist der Moment, wo jeder denkt, strange. Ja, was erzählst du uns hier für eine Geschichte? Ja, das ist strange, das geht nicht. Das ist völlig widerspricht allem, was wir wissen. Ich erzähle die Geschichte deswegen, weil sie bei anderen Leuten später dann auch mal so ähnlich passiert. Das ist nicht unbedingt so. Ja. Einfach das Messer von der Decke gefallen. Das ist genauso unmöglich, wie dass ein Toter von den Toten aufsteht. Ja. Und dann erzählte er noch eine Geschichte, ich mache auch nicht mehr so lang, die ich sehr schön fand. Er hat dann über diese Geschichte, die er gehört hat von seinem Freund, hat er mal eine Predigt gehalten, die dann hieß, ich will mein Messer zurück. Und diese Predigt hörte eine Frau, weiß jetzt nicht wann, vielleicht ein halbes Jahr später, hatte das auf ihrem iPod auch, und wurde dann beraubt. War in einem Hotelzimmer, wenn ich das richtig verstanden habe, und wurde beraubt, iPad, iPod, was weiß ich, Computer, alles weg. Ja, richtig beklaut worden. Und dann erinnert sie sich an diese Predigt und hat es einfach so auch als Satz, als Gebet so in den Raum reingesagt. In Klammern, Warnung vor Methoden. Es geht nicht um Methoden. Ja? Sondern hat einfach mal so dieses, ne, dieses Ding so in den Raum reingesagt. Wie auch immer sie es gesagt hat, weiß ich nicht. Ja? 2 Wochen später kriegt sie einen Anruf von einem Mann, der sie gefragt hat, heißen Sie so und so? Ja. Ich möchte Ihnen Ihre Sachen zurückgeben. Und sie, what? Was ist da jetzt los? Können wir uns in einem öffentlichen Café treffen? Ja, haben sie dann gemacht. Und dann hat sie ihn gefragt, warum machen Sie das? Warum geben Sie mir jetzt diese Sachen zurück? Naja, hat er nochmal erklärt, ja, hat den Einbruch so gemacht und so weiter. Und dann hat er auf dem iPod eine Predigt entdeckt, I want my wife back. Und die hat er sich angehört. Und er hat gedacht, oh Mann, ich muss der Frau ihr Zeugs zurückgeben. Ja. Und deswegen hat er sich dann bei ihr entschuldigt, hat ihr die Klamotten zurückgegeben, sie war super glücklich. Und dann hat der Mann obendrein noch sein Leben Jesus gegeben, Jesus in sein Leben eingeladen. Das sind Dinge, die kannst du nicht machen. Und das ist das, was wir nicht mögen, wir können es nicht machen. Ja, weil wir so sehr eingenommen sind von dem, was wir können und was wir drauf haben, dass das schwer ist, sich auf das zu verlassen, was Gott in unserem Leben tun will. Aber genau das ist der Job des Heiligen Geistes, uns das zu zeigen, was wir nicht können und was er in unserem Leben tun will. Ja, ob es nun diese Geschichte ist oder irgendwas komplett anderes. Ich habe jetzt mal extra diese Geschichte genommen. Und ich möchte uns ermutigen, diesem Heiligen Geist in unserem Leben Raum zu geben. An der Stelle erinnere ich an das, was passiert ist an Pfingsten und warum wir eigentlich heute Pfingsten feiern. Der Heilige Geist kam in das Leben von diesen 120 versammelten Jüngern. Und diese Jünger hatten dafür gebetet, dass der Heilige Geist fällt, weil Jesus hat gesagt, hey, ich habe da was vor, ich habe da mal was vorbereitet, habe da ein himmlisches Angebot für euch, denkt mal drüber nach. Haben sie gemacht, dafür gebetet und dann kam der Heilige Geist. Also sie hatten den Auftrag erteilt, und der Heilige Geist kam. Und der hat dann natürlich Sachen gemacht, womit die Jünger jetzt nicht gerechnet haben. Ja, das kann dann auch passieren. Aber was passierte war, dass unterschiedlichste Menschen, die sich sonst in ihrer jeweils eigenen Sprache nicht verstanden hätten, die haben sich auf einmal verstanden. Und 5000 Menschen mindestens haben dann an diesem Tag Jesus in ihr Leben eingeladen und sich entschieden, diesem Jesus, von dem der Petrus da gesprochen hat, mit ganz einfachen Worten, dem wollen wir nachfolgen. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das kann kein Mensch machen. So toll war der Petrus auch nicht. Das hing nicht an seiner Rhetorik. Und dass der Heilige Geist dieses Sprachwunder da gemacht hat, hatte auch nichts mit Wein zu tun. Das kriegst du so organisiert mit Wein nicht hin. Ja? Und von daher war das ein Wirken und ein Wunder des Heiligen Geistes. Ja. Was geschah im Grab nach 3 Tagen, wo Jesus im Grab war, tot? Ja, der hat nicht so getan, als wenn er tot gewesen wäre und danach gesagt hat, Fake News, sondern der war tot. Ja. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes ist er wieder zum Leben erweckt worden. Und diese Kraft, so steht es geschrieben, wirkt auch in unserem Leben. Ich lese diesen Vers nochmal vor. Komm. Er betet dafür, dass Gott, dass wir erkennen, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns oder auch in uns, den Glaubenden, am Werk ist. Das ist etwas, wofür der Paulus betet. Und dass der Paulus dafür betet, heißt, dass wir es nötig haben, dass wir dafür beten. Ja? Wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes, damit diese inneren Blockaden in uns wirklich durchbrochen werden können, damit unser Bild von Gott erneuert werden kann. Das, was uns das Leben manchmal echt so schwer macht. Oder damit Dinge auch im Leben von Gemeinde und anderen Menschen passieren, die kein Mensch machen kann. Aber es ist nicht unsere Kraft. Und ich glaube, das hat mir gefallen, was der Philipp vorhin gesagt hat, als er die Anbetungszeit geleitet hat. Das Beste, was wir tun können, ist anzuerkennen, es gibt Dinge, die haben wir nicht drauf. Die Bibel nennt das Demut. Und deswegen laden wir dich ein, deswegen wollen wir auf dich gucken. Ja, und das Ganze hat nichts mit irgendwelchen Gebetsleistungen, Formeln oder Methoden zu tun, sondern es hat was mit einer Haltung zu tun. Bin ich bereit, mich auf diesen Gott mit dieser Haltung, dass ich es nicht drauf habe, bestimmte Dinge, ja, bin ich bereit, mit dieser Haltung an Gott dran zu bleiben, bis dass Gott diese Kraft mehr und mehr offenbart und wir verstehen, was er drauf hat. Ja. Wir haben ja dann so einen Reflex. Ne? Ich hätte die Predigt jetzt auch so aufbauen können. Gott hat super Kraft, Power, was weiß ich. Wir müssen mehr beten. Ja, ein bisschen pushen und so. Das geht. Aber das ist nicht der Punkt. Da können wir genauso an Gott vorbeirennen wie anders. Ja? Anerkennen, wir haben es nicht. Und Gott hat's. Und dann mit Anbetung, Liebe und Dankbarkeit an Gott dranbleiben. Und da spreche ich zu mir selber. Ja, Gott ist nicht nur gut, er hat nicht nur ein super Angebot für uns, sondern er hat auch die Kraft, die Dinge in unserem Leben umzusetzen. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir diesen himmlischen Handwerker in unser Leben reinlassen und dieser Handwerker in uns was tun kann, damit am Ende unseres Lebens dann über uns steht, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nicht der Mensch schuf sich selbst nach Gottes Bilde, noch der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde, sondern Gott konnte durch die Kraft des Heiligen Geistes diesen Menschen nach seinem Bilde formen und kreieren. Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass du mit deinem Geist, mit deiner Liebe in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Leben wirkst. Und soweit wir da innerlich auch alle einen Amen zu sagen können, lade ich dich ein, der Handwerker in unserem Leben zu sein. Mit deiner Weisheit, mit deinen Gedanken und mit deiner Kraft, die unsere Möglichkeiten übersteigt. Komm, Heiliger Geist, und wohne in uns. Geh mit uns. Sprich mit uns. Danke, Herr, für das, was du drauf hast. Amen. Ich fände es richtig cool, wenn wir noch ein Lied singen könnten, irgendwie danach so als Reaktion. Und den Rest machst du, Jens, ne?